Wir sind im Lukas-Evangelium Kapitel 22 und Vers 39 geht es weiter. Als Jesus mit seinen Jüngern das Passamahl gefeiert hat und dieses Passamahl verwandelt hat in das letzte Abendmahl, den Jüngern vor Augen geführt hat, dieses Passamahl erfüllt sich jetzt auf eine Art und Weise, die noch größer, noch herrlicher ist als das, was der Ursprung des Passafest war, die Erlösung des Volkes Israel aus Ägypten. So herrlich und großartig Gottes Rettungstat damals war, in noch viel größerem, herrlicherem Maße ist die Schlachtung des Passalams, der Jesus Christus heißt, und die Erlösung und Errettung, die daraus resultiert. Es ist der neue Bund, den die Propheten vorausgesagt haben. Der neue Bund, der nicht mehr darin besteht, dass die Israeliten sich Mühe geben und anstrengen, gute Menschen zu sein, sondern der neue Bund, der bewirkt, dass der Heilige Geist, der Geist Gottes, der Geist Jesu durch die Liebestat Gottes in Jesus Christus am Kreuz ausgegossen wird in unsere Herzen und uns neu macht, zu neuen Menschen macht. Dass wir nicht mehr weiter Kinder der Welt sind, getrieben von Schuld, von Verletzungen, von Bitterkeit und Härte, von der Finsternis, letztendlich vom Satan selbst, Kinder des Teufels. Egal, ob wir in einer Kirche sind oder nicht. Egal, ob wir irgendwie in einem gläubigen Elternhaus aufwachsen oder nicht. Das betrifft uns alle. Wir alle sind Getriebene. Wir alle waren in der Finsternis. Erst dieser Akt, dass die Liebe Gottes ausgegossen wird in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Erst diese Zeugung eines geistlichen Menschen in uns, dass der tote Geist in uns lebendig gemacht wird, so wie Christus, der tot war. Ein toter Körper, in dem kein Leben mehr war. Durch Gottes Kraft, durch seinen Geist, mit Leben erfüllt wurde. Und nicht einfach nur wiederbelebt, sondern zu unvergänglichem Leben erfüllt wurde. So soll es mit uns sein. So will Gott es mit uns tun. Das ist seine Erlösungstat, seine Rettungstat. Ist nicht nur ein Moment in der Geschichte, wie es diese Errettung Israels aus Ägypten war, sondern es ist ein fortwährendes Rettungsgeschehen, was sich ereignet in dem Leben eines jeden Menschen in dem Moment, wo diese Liebe, diese Botschaft der Liebe Gottes, wo Jesus Christus im Evangelium einem Menschen zugesprochen wird und er sein Herz dafür öffnet und ja sagt, ja, ich brauche Erlösung, ich brauche Errettung, ich brauche Jesus Christus. Und ich möchte, dass er in mein Leben kommt. In dem Moment geschieht dieses Wunder der Neugeburt. Eine viel höhere, größere Rettungstat. Und für jeden Menschen, der das nicht erlebt hat, der sitzt hier und hört sich meine Predigt an und denkt, Jörg, ich habe keine Ahnung, was du da redest. Da rein, da raus. Und du kannst noch so lange und so oft hier in diesen Gottesdienst kommen, wie du willst. In deinem Leben wird sich nichts ändern, es wird nichts passieren. Erst wenn du dieser Botschaft Raum gibst, wenn du diesem Jesus, der das Zentrum dieser Botschaft ist, Raum gibst in deinem Herzen und Ja zu ihm sagst, dann wird sich dieses Wunder ereignen, dass der Heilige Geist in dich kommt und dich von Neuem geboren werden lässt. Und dann hören alle Fragen auf. Ja, wir Christen haben jede Menge Probleme. Wir haben jede Menge Fragen. Wir haben alle möglichen. Aber Geschwister, wenn wir wirklich Jesus Christus Raum geben in unserem Herzen, dann ist die Grundfrage unseres Lebens geklärt. Warum bin ich überhaupt hier? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Was ist der Sinn meines Lebens? Das ist alles geklärt in Jesus Christus. Weil ich erkenne, dass ein höheres Wesen, das ist dieser Gott, der alles geschaffen hat, der auch mich geschaffen hat, der mich will, der Ja zu mir gesagt hat, der mir das Leben geschenkt hat. Aber noch mehr, der noch mehr Leben für mich hat, Leben im Überfluss. Und der all meine Sünde auf sich genommen hat, der all meine Ungerechtigkeit auf sich genommen hat, der die Strafe, den Zorn über alles Versagen meines Lebens selbst getragen hat und mir einfach seine Hand reicht und sagt, willst du dich nicht mit mir versöhnen? Wollen wir nicht zusammengehen? Möchtest du nicht dieses überfließende Leben von mir empfangen? Er zwingt es dir nicht auf, er zwingt es uns nicht auf. Es ist ein Geschenk. Und ein Geschenk kann man nicht jemanden aufzwingen. Man überreicht es jemandem und dann empfängt man dieses Geschenk. Und dazu möchte ich dich ermutigen, wenn du heute von Jesus hörst, von dem, wodurch er hindurchgegangen ist für dich, und du hast ihn noch nicht empfangen, dann öffne dein Herz für ihn und nimm ihn an und erlebe dieses Wunder, wie die Liebe Gottes sich Bahn bricht in deinem Leben. Wir haben letztes Mal auch von Petrus gehört und von der Prüfung, die auf sein Leben zukommt. Jesus bereitet ihn vor, seinen Jünger. Er weiß ganz genau, was passieren wird. Er weiß, was auf die Jünger zukommt. Er weiß auch darum, über den Zustand ihrer Seele. Wenn ein Lehrer seinen Schüler auf eine Prüfung vorbereitet, dann ahnt der Lehrer oft, wie es ausgehen wird. Aber Lehrer sind nicht allwissend. Sie können mit ihrer Prognose auch manchmal falsch liegen. Und dann wirst du in der Prüfung überrascht. Du dachtest, das ist auf jeden Fall ein Fünferkandidat, der fliegt durch hier durch die Prüfung. So wie der die ganze Zeit gelernt hat, so wie der drauf ist, wie er das Fach hier, wie er das Lernen ernst nimmt beziehungsweise nicht ernst nimmt, der fliegt auf jeden Fall durch die Prüfung durch. Und der Lehrer sagt es ihm auch noch vorher. Und dann strengt sich dieser Schüler an mit allem, was er hat und lernt und paukt. Und am Ende schafft er die Prüfung. Er überrascht seinen Lehrer. Aber Jesus kannst du nicht überraschen. Denn er hat eine Fähigkeit von Gott gegeben, die wir nur, wie gesagt, in einem begrenzten Maße, wenn überhaupt, haben. Es gibt diesen wunderbaren Vers, ich finde ihn unheimlich wichtig, sich den immer wieder vor Augen zu führen, aus dem 1. Samuel Kapitel 16, da steht, der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Er sieht in die Tiefe unseres Seins, er kennt unsere Motivation, er kennt das, was unser Herz bewegt. Wir sehen nur das Äußere. Und wir liegen so oft falsch in unserer Beurteilung von Menschen, weil wir nur das Äußere betrachten und meinen, das wäre die Wahrheit. Aber wir sehen nicht das Innere. Wir sehen nicht in die Tiefen hinein. Aber Gott sieht das. Das ist das eine. Und das andere ist, dass Gott der ewige Gott ist, der über Zeit und Raum steht, der die Vergangenheit kennt, aber auch die Zukunft. Und auch Jesus als Sohn Gottes hat durch den Geist Gottes immer wieder diese Sicht in die Zukunft hinein. Er weiß, was geschieht mit Petrus. Er weiß, dass er in der Prüfung versagen wird. Und da, wo wir manchmal in unserer scheinbaren Wissen Menschen entmutigen, dadurch, dass wir ihnen voraussagen, das schaffst du nicht, ist es bei Jesus hier nicht eine Entmutigung, sondern bei ihm ist es eine liebevolle Vorwarnung. Sei dir klar, du wirst es nicht schaffen. Aber was er ihm dabei auch mitgibt, ist, sei ermutigt, sei gestärkt, denn ich bin für dich. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Jesus ist für Petrus in dieser Prüfung. Und es gehört zu Petrus' Weg, zu Simon Petrus' Weg, dass er die Prüfung nicht besteht. Weil Simon Petrus eine falsche Herzenshaltung hat. Denn er glaubt, dass er diese Prüfung aus eigener Kraft bestehen wird. Er ist anmaßend und überheblich. Er ist immer noch nicht ein zerbrochenes Gefäß. Gott ist denen nahe, die zerbrochenen Herzens sind. Aber die ein hartes Herz haben, denen steht er entgegen. Weil er aber Petrus liebt und uns alle liebt, lässt er es zu, dass Prüfungen in unser Leben hineinkommen, die wir nicht bestehen werden. Und er tut es, weil er uns liebt und weil er sein Ziel durch eine Prüfung, die wir nicht bestehen, erreichen kann in unserem Leben. Wir werden darüber noch gleich nachdenken, über die Versuchung. Es gibt einen anderen Vers, den ihr dann natürlich im Kopf habt. Die Bibelfesten werden sagen, na ja, aber da steht doch was anderes bei Paulus. Na, kommen wir gleich zu. Wir lesen jetzt erstmal. Es geht um Prüfungen. Und es geht darum, dass diese Prüfungen auf Jesus selbst zukommen und auf die Jünger. In Lukas 22, Vers 39 lesen wir. Und er ging hinaus und begab sich der Gewohnheit nach zum Ölberg. Es folgten ihm aber auch die Jünger. Zwei kurze Gedanken dazu. Jesus ging nach seiner Gewohnheit zum Ölberg. Er übernachtete dort im Garten Gethsemane, die ganzen Tage, wo er in Jerusalem war. Er wusste, dass einer ihn verraten würde. Er wusste, dass es Judas sein würde, der Soldaten anschleppen würde, um ihn dort zu verhaften. Aber er hat den Ort nicht geändert. Es folgten ihm aber auch die Jünger. Jesus hat gesagt, folge mir nach. Das, was wir hier jetzt an Jesus sehen, ist etwas, worin wir ihm nachfolgen sollen. Durch den Geist Gottes, den wir empfangen, wenn wir Kinder Gottes werden, haben wir den Geist Jesu in uns, der uns treibt dahin, die Wege zu gehen, die Jesus gegangen ist. Der uns dazu ermahnt, der uns dazu ermutigt, der uns auch dazu befähigt, die Wege zu gehen, die Jesus gegangen ist. Das bedeutet Nachfolge. Dem Geist Gottes, den er in mich hinein geschenkt hat, diesem Geist Gottes zu folgen, mich von diesem Geist Gottes treiben zu lassen. Die Jünger folgen also Jesus nach auf den Ölberg. Als er aber an den Ort gekommen war, sprach er zu ihnen, betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt oder in Prüfung fallt. Und er zog sich ungefähr einen Steinwurf weit von ihnen zurück und kniete nieder, betete. Zwei Dinge hier sind hier wichtig. Jesus geht in den Garten mit seinen Jüngern zum Übernachten, aber er macht den Jüngern deutlich, es ist jetzt eine besondere Dringlichkeit. Jetzt solltet ihr beten. In den anderen Evangelien wird auch gesagt, ihnen wird gesagt, wacht und betet. Bleibt wach, es ist dunkel, es ist abends. Es wird dunkel, na, es wird ja schnell dunkel in Israel. Es wird auch relativ früh dunkel in Israel, anders als bei uns. Und ja, man wird müde, wenn man kein Licht hat, da draußen irgendwie in so einem Garten. Da gab es keine Straßenlaternen hier überall. Ne? Oh, gegessen haben sie auch, stimmt. Und getrunken. Da wird man müde. Aber Jesus sagt, jetzt sollt ihr wachen und beten. Jesus weiß, was auf ihn zukommt, deswegen geht er selber beten. Jesus weiß, was auf ihn zukommt. Und ich erinnere einfach nochmal daran, wir haben darüber ja auch viel gesungen vorhin. Was weiß denn Jesus? Er weiß, was vor ihm liegt. Er wird verraten von einem seiner engsten Freunde. Er wird verhaftet wie ein Schwerverbrecher. Er wird von seinen Freunden alle im Stich gelassen, ganz alleine. Er wird verleugnet von einem seiner besten Freunde. Dreimal. Er wird verspottet. Er wird geschlagen. Er wird gelästert. Er wird mit falschen Anschuldigungen verklagt. Es treten falsche Zeugen gegen ihn auf. Er hat keinen Verteidiger, keinen, der sich für ihn einsetzt. Er wird verachtet. Er wird unschuldig verurteilt. Ein Mörder wurde ihm vorgezogen. Ja, welchen wollt ihr haben? Er wird gegeißelt, er wird angespuckt, er wird erniedrigt auf jede Art und Weise. Er wird mit Kapitalverbrechern zusammen hingerichtet, auf die grausamste Art und Weise, wie man einen Menschen hinrichten kann, am Kreuz. Und selbst in dieser furchtbaren Todesnot wird er ausgelacht, verhöhnt. Er wird beraubt, das wenige, was er überhaupt noch hatte, wird ihm noch genommen, ausgezogen, vor allen Leuten lächerlich gemacht. Er hat auf jegliche Art und Weise, auf schlimmste Art und Weise gelitten. Und dann musste er das erleiden, was wir uns alle bevorsteht, der Tod. All das wusste er, das wird jetzt auf mich zukommen. Das steht direkt bevor. Das ist eine Prüfung, eine extremste Prüfung, die vor ihm liegt. Und diese Prüfung, die hat Gott ihm auferlegt, der Vater. Diese Prüfung soll dazu dienen oder zu vielen verschiedenen Dingen dienen. Das eine ist, diese Prüfung dient Jesus selbst. Er soll vervollkommnet werden, so schreibt das Hebräerbrief. Und das bedeutet einfach, dass das Gold, was in ihm verborgen ist, soll sichtbar werden. Diese Prüfung ist wie diese Metallprüfung, durch Feuer geläutert. Extreme Hitze, die das Gold ganz rein macht. Und du ziehst das Gold heraus und siehst, es ist ganz rein, reines Gold. Dieses Leiden macht führt uns vor Augen, dass er der vollkommene Sohn Gottes ist. Und dass seine Liebe vollkommen ist. Denn all dies tut er nicht um seinetwillen, sondern um unseretwillen. Denn diese Prüfung ist gleichzeitig auch Jesus auferlegt, weil sie der Weg ist, wie er, wie Gott uns von unseren Sünden befreit. Wie er uns reinigt von unserer Sünde. Und Jesus sagt, ja, Vater, ich bin bereit, diesen Weg zu gehen, in dieses schlimme Leiden hinein, durch dieses schlimme Leiden hindurch, auch durch den Tod, um dich zu verherrlichen und um die Menschen zu erretten. Alle Menschen. Alle. Für dich und für mich ist er in diese Prüfung hineingegangen. Und ihr wisst, wie das ist, wenn man so eine Prüfung vor sich hat, eine schwierige Herausforderung vor einem liegt. Man weiß darum, morgen ist es soweit. Morgen ist der Tag der Begegnung. Morgen ist der Tag der Prüfung. Morgen ist der Tag der Auseinandersetzung, des Kampfes. Ich habe mal so eine Situation, ich habe einfach darüber nachgedacht, was Jesus hier so durchlebt und durchlitten hat. Und wisst ihr, all das, was wir in dieser Art und Weise durchleben und durchleiden, ist ja nur ein bisschen was davon. Aber wir haben diese Dinge, die vor uns liegen und wo wir Angst bekommen, wo wir ins Schwitzen kommen, wo wir unruhig werden. Und ich habe eine Situation, ist mir in den Kopf gekommen, als ich Lehrer war in der staatlichen Schule habe ich mal, war die Situation so, dass unsere Schüler dort, die Abiturienten, die haben mich gefragt, ob ich die Rede halte, die Lehrerrede auf der Abiturentlassungsfeier. Eine große offizielle Feier. Alle Kollegen sitzen da. Und die ganzen Schüler, die ganzen Eltern, 600 Leute. Und dann sollst du als Vertreter der Lehrer sozusagen eine kurze Rede halten. Als Entlassungsrede. Und die Schüler hatten mich gefragt, und es war natürlich eine große Ehre, dass sie mich gefragt haben. Aber ich war am Überlegen, was sage ich denn da jetzt? Ne? Was soll ich denn da sagen? Ich habe hin und her überlegt und irgendwann hatte ich dann so eine Idee von Gott her, was ich da sagen könnte. Denn mir war es wichtig. Ich wollte etwas weitergeben, etwas von Gott her weitergeben. Und schlussendlich war ich auf diese Idee gekommen, den Schülern über Dreiklänge, weil ich ja Musiklehrer bin und Religionslehrer, habe ich über Dreiklänge gesprochen. Und zwar nicht über musikalische Dreiklänge, sondern sogenannte Dreiklänge des Lebens und so verschiedene Sprüche irgendwie, was weiß ich. Ich habe da so verschiedene Sachen zitiert, aber mir ging es dann letztendlich darum, um Glaube, Liebe, Hoffnung und was das für uns Christen bedeutet, was der Inhalt von Glaube, Liebe und Hoffnung ist für uns. Einfach dieser großen Menge an Leuten das nahe zu bringen, ohne sie jetzt irgendwie zur Entscheidung aufzurufen, aber ich habe es ihnen vorgelegt. Und ich habe sie mit Gottes Segen einfach entlassen. Aber im Vorfeld war es schwer. Es war ein harter Kampf. Und ich habe eine schlechte Nacht vorher gehabt. Sehr schlechte Nacht. Und ich hatte diesen Stein im Bauch. Also ich weiß nicht, nur ein, zweimal habe ich das noch erlebt. Als ich meine Abschlussprüfung als Lehrer hatte, habe ich das auch, vor meiner Lehrprüfung hatte ich das auch so heftig. Aber so ein Stein im Bauch. Ne? Und dann saß ich da, ich hatte, wie gesagt, kaum geschlafen, hatte mich nachts hin und her gewälzt und ich saß dann da, ne? Und ich, dieses Kribbeln, dieses völlig unter Strom und unter Anspannung sein. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das äußert sich ja bei Leuten auch sehr unterschiedlich. Manche, die müssen dann ständig aufs Klo rennen und können nicht. Na, oder was weiß ich. Bei mir war es so, dass ich, oder die kriegen dann Herzrasen oder sonst irgendwas. Ne? Und dann sitze ich da und ich denke so, jetzt kannst du noch weglaufen. Jetzt kannst du noch weglaufen. Und das ist nur ein Hauch von dem, was Jesus durchlebt hat in dieser Situation. Denn er war ganz Mensch. Er war ganz Mensch. Und uns sagt der Hebräerbrief, und ich lese das mal vor hier auch, dass er, Hebräer 4, Vers 14 bis 16, da steht, da wir nun einen großen hohen Priester haben, gemeint ist Jesus, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis zu ihm festhalten. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Es hat ihn nicht überwältigt, aber er kennt das. Er kennt das, wodurch du hindurchgehst, diese Anspannung, in der du gerade bist, vor dieser Herausforderung, die vor dir liegt. Die Anspannung der Seele, die Angst zu versagen, die Angst, dass es schief gehen könnte, die Angst, dass, ja, was weiß ich, es ist gar nicht ausgesprochen, es ist so unterschwellig, du kannst es gar nicht in Worte fassen, was es eigentlich ist. Und letztendlich sagt uns das Wort Gottes, wenn wir diese Anspannung haben auf dem Weg, den wir Jesus folgen, dann ist es ein geistlicher Kampf. Die Finsternis stellt sich Jesus entgegen. Sie will verhindern, dass das geschieht, was am Kreuz von Golgatha geschehen ist, weil Jesus alle Versuchungen ohne Sünde bestanden hat, alle Prüfungen bestanden hat. Aber die Finsternis wollte das verhindern. Satan will das verhindern, dass Jesus sein Leben gibt für uns. Mit allem, was ihm zur Verfügung steht. Und das macht diese Anspannung so stark. Jesus weiß, was alles auf ihn zukommt, wie seine Seele und sein Körper bedrängt werden, wie sein Geist angegriffen wird, bis dahin, dass er in völlige Gottverlassenheit gestoßen wird, in die völlige Finsternis am Kreuz, wo er schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? In diese tiefste Finsternis hinein musste er und er wusste, dass es geschehen würde. Aber dieser Moment im Garten Gethsemane, ich weiß es nicht, vielleicht ist er sogar noch schlimmer als all das, wodurch Jesus danach durchgegangen ist. Weil es dieser Moment war, wo er noch hätte fliehen können. Der Moment, wo er gefangen genommen war, war so ein Point of No Return erreicht. Da nahm das Ganze seinen Lauf. Aber vorher, dieser Kampf darum. Und darin sehen wir Jesus im Garten, so wie du und ich. Und deswegen, er kann dich so gut verstehen in deiner Not. Und das Wunderbare ist, ihm ist keiner beigestanden. In seiner Not. Aber in deiner Not steht er an deiner Seite, weil er genau dasselbe durchlebt hat. Ja, in noch viel größerem Maße als du und ich hat er diese Spannung, diese Anspannung, die einen fast zerreißen will, hat er durchlebt und durchlitten. Aber er war auch nicht allein im Garten, sondern der Vater war bei ihm. Und uns wird auch gleich gesagt, sogar noch mehr. Hier steht, als er betete in Vers 43, es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel, der ihn stärkte. Also der Vater stand ihm bei in dieser Situation. Jetzt sagt Jesus uns aber, betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt, dass ihr nicht, wenn die Prüfung kommt, hinfallt. Das ist vorbeugendes Gebet. Es ist Gebet im Vorfeld des Kampfes. Bereite dich vor auf den Kampf, der vor dir liegt. Bereite dich vor. Paulus sagt es uns so, zieh die Waffenrüstung Gottes an, damit du stehen bleiben kannst, wenn der böse Tag kommt. Dass du Widerstand leisten kannst. Das ist aber nicht, dass ich meine Muckis trainiere. Oder mein Hirn trainiere. Dass ich mich auf alle erdenkliche Art und Weise vorbereite, auf alles Mögliche, was kommen könnte. Sondern es ist, mich in die Hand Gottes zu werfen. Und das ist das, was Jesus hier tut. Ich kann diese Prüfung nicht bestehen. Aber du kannst es. Du kannst mich durch diese Prüfung hindurchführen. Das ist unser Gebet in der Versuchung. Betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Er sagt es den Jüngern, weil auch auf sie Prüfungen zukommen. Und er weiß, dass sie die Prüfungen nicht bestehen werden. Und dennoch sagt er es ihnen. Warum? Damit sie wissen, was sie hätten tun sollen, um die Prüfungen zu bestehen. Wenn sie denn gehört hätten und gebetet hätten, dann wären sie an Jesu Seite geblieben. Sie haben es aber nicht. Sie sind eingeschlafen. Sie waren nicht vorbereitet, sie waren nicht gestärkt, um die Prüfung zu bestehen. Deswegen sind sie gefallen. Jesus wusste das vorher. Aber er sagt es ihnen, damit sie hinterher sich daran erinnern und wissen, aha, das habe ich also falsch gemacht. Guter Lehrer ist er. Wunderbarer Lehrer, der Beste, den es gibt. Also wir sehen Jesus, wie er niederkniet und das ist auch besonders, denn normalerweise stehen Juden beim Gebet und Jesus hat auch oft beim Gebet gestanden. Aber in dieser Situation ist er so erdrückt, dass er niederfällt im Gebet, auf die Knie geht. Es drückt ihn auf die Knie. Es ist aber auch dieses sich ausliefern, hinwerfen in Gottes Hand, in des Vaters Hand. Ich liefere mich dir aus, Vater. Ich liefere mich deinem Willen aus. Und darum geht es in diesem Gebet. Vater, sagt er. Markus sagt uns, er sagt aber. Das hat er uns überliefert. Aber. Das ist diese aramäische Form des Vater. So klang es. Aber es bedeutet, Vater, Jesus ist der Sohn Gottes, das Kind Gottes. Und er spricht mit Gott als seinem Papa, seinem Vater, voller Vertrauen. Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir weg. Was ist dieser Kelch? Das ist das Leiden, was auf ihn zukommt. Was treibt Jesus in diesem Gebet an, wenn er darum bittet? Nimm diesen Kelch weg. Es ist das ganz Natürliche, das, was Gott jedem Menschen gegeben hat und auch Jesus gegeben hat, die Freude am Leben. Denn Gott hat dieses Leben geschenkt. Jesus stirbt nicht, weil er lebensmüde ist. Er geht nicht in diesen Tod hinein, weil er lebensmüde ist, Geschwister. Sondern er liebt das Leben, denn das Leben ist von Gott gegeben. Er sagt nicht, hurra, ich kann endlich sterben, nein. Er sagt, Vater, ich will leben. Das Leben ist gut. Gott hat dir dieses Leben geschenkt. Es ist seine Gabe. Jesus betet, nimm diesen Kelch von mir weg. Aber er knüpft es an eine Bedingung. Er sagt, wenn du willst. Beziehungsweise er sagt auch im Gebet, wenn es möglich ist, so haben die anderen Evangelisten das überliefert, wenn es möglich ist. Das, was er im Grunde betet, ist, Vater, ich kenne den Weg, den du mir gezeigt hast. Ich weiß, dass das dein Wille ist. Weil du willst, dass die Menschen erlöst werden. Du willst, dass die Menschen errettet werden. Und ja, Vater, ich will es auch. Aber gibt es nicht doch einen anderen Weg? Das ist seine Frage. Vater, gibt es nicht doch einen anderen Weg? Der nicht so schmerzhaft, nicht so heftig ist, der mich nicht an die Grenzen bringt, wo ich das Leben behalten kann? Das ist seine Frage hier, das ist sein Gebet. Das ist auch die Anfechtung, diese Prüfung, mit der er ringt jetzt. Dieser Widerspruch. Auf der einen Seite ist Gott der das Leben gegeben hat, und auf der anderen Seite ist hier der Gott, der ihm befiehlt, sein Leben zu lassen. Wie passt das zusammen? Es passt so zusammen. Der Tod ist der Lohn der Sünde. Also muss dieser Lohn bezahlt werden. Denn die Sünde ist allgegenwärtig. Die Ungerechtigkeit und Finsternis des Menschen ist allgegenwärtig. Die Belastung, Verfinsterung. Menschen, die von Generation zu Generation Sünde weitertragen. Verbitterung, Härte, Verurteilung, Hass, Gewalt, Erniedrigung. All das, was Jesus erlebt hat in seinem Leiden und in seiner Kreuzigung, das sind die Dinge, die wir Menschen tun, einander, ständig, im engsten Familienkreis. Und es muss bezahlt werden, sonst wäre Gott ungerecht. Aber er ist gerecht. Und doch will er das Leben. Er liebt uns. Er will uns Barmherzigkeit schenken. Und es geht nur so, dass der gerechte, heilige Sohn Gottes sein Leben als Schuldopfer einsetzt. Und das ist unsere Botschaft, das ist das Evangelium. Und es gibt heute viele Leute, die sagen, naja, das muss man nicht so eng sehen. Gott ist doch barmherzig, der vergibt uns unsere Sünden. Jetzt redet doch nicht immer vom Kreuz und von dem Opfer, was Jesus dafür gebracht hat. Das ist doch völlig falsches Gottesbild. Das ist doch finster. Immer dieses Kreuz, die Gewalt, das Blut. Nee, das wollen wir nicht mehr. Lass uns das mal rauspacken aus unserem christlichen Glauben. Das sind so alte Vorstellungen von Opferritus, die haben wir doch schon lange hinter uns gelassen. Wieso müssen wir denn noch immer von diesem Opfer sprechen? Geschwister, ich sage euch, weil Gott die Sünde nicht einfach unter den Teppich kehrt, weil die Sünde nicht etwas ist, was man einfach so zur Seite schieben kann, sondern die Sünde ist zerstörerisch. Sie ist finster. Sie ist brutal. Und sie richtet so großen Schaden an. Sie ist es, die uns ins Verderben bringt. Uns persönlich, jedem einzelnen Menschen und uns auch als Menschheit. In Ewigkeit, aber auch in dieser Zeit. Dass wir festhalten daran, an der biblischen Botschaft, dass Jesus sein Leben als Opfer geben musste, tun wir, weil wir mit Gott, weil wir Gott Recht geben darin, dass es nicht anders möglich war. Weil die Sünde so groß ist. Jesus beugt sich unter den Willen des Vaters. Das ist das, was ihn auszeichnet. Sein Vertrauen in den Willen des Vaters. Er sucht den Willen des Vaters. Er will, dass der Wille des Vaters geschieht. Und so hat er uns auch gelehrt zu beten, oder? Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Dein Wille geschehe. Was willst du? Was will ich? Was treibt mich an? Was ist mein Wille? Ja, ich möchte, dass es allen gut geht, dass alle gesund und munter sind, dass alle, ja, Kinder sind ja so süß, ne? Manchmal sagen die solche Sachen wie, ich will, dass kein Mensch irgendwie sterben muss. So, ne? Ich will, dass alle Kriege aufhören. Und das ist gut, es ist schön. Aber es ist noch nicht erleuchtet. Ja, Gott will, dass alle Menschen errettet werden. Gott will, dass Frieden auf Erden kommt. Gott will das alles. Aber es geschieht nicht einfach so. Es geschieht nicht, weil ich mit der Faust auf den Tisch haue und sage, ich will aber. Sondern es gibt einen bestimmten Weg. Und dieser Weg ist durch das schmale Tor. Geht nicht durch das breite Tor, da gehen alle möglichen Leute durch. Durch das breite Tor, das verheißt, ja, hier kannst du Erfüllung, hier kannst du Frieden finden, findest aber nichts. Diese schmale Tür, die Jesus Christus heißt. Jesus sagt, wer durch mich hineingeht, der wird Leben haben. Ich bin die Tür. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also Jesus bittet, wenn du willst, dein Wille geschehe. Und die anderen Evangelisten sagen uns, dass er mehrmals gebetet hat, dreimal gebetet hat. Und Matthäus zeigt uns auch auf, dass sein Gebet sich verändert hat im Laufe der Zeit. Am Anfang betet er, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch vorübergehen. Beim zweiten Mal betet er aber laut Matthäus, wenn es denn nicht möglich ist, dass dieser Kelch an mir vorübergehe, dann geschehe dein Wille. Im Gebet wird ihm mehr und mehr klar, im Gebet, im Ringen mit seinem Vater wird ihm mehr und mehr klar, da gibt es keinen anderen Weg. Das ist der eine Weg. Und Jesus sagt, ja, dein Wille geschehe. In dieser Anspannung geht es Jesus nicht darum, dass die Anspannung weicht, Geschwister. So beten wir oft. Herr, hilf, dass ich ruhig bin. Herr, hilf, dass ich jetzt, ne, dass ich zur Ruhe komme, dass ich schlafen kann. Jesus sagt, wacht und betet. Herr, hilf, dass ich die Prüfung bestehe oder dass ich da durchkomme oder dass es mir dann besser geht. Und wir beten so viel auf uns bezogen. Aber Jesus zeigt uns, worum es in unserem Ringen im Gebet eigentlich gehen sollte, gerade in herausfordernden Situationen. Erkenne, was der Wille des Herrn ist. Das ist das, was Paulus uns lehrt. Epheser 5. Mal aufschlagen. Epheser 5. Seht nun genau zu, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, Epheser 5, Vers 15, entschuldigt bitte, Epheser 5, Vers 15. Seht nun genau zu, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Das ist eine Aufforderung an dich und an mich. Verstehe, was der Wille des Herrn ist. So wie Jesus wusste, was der Wille des Vaters ist und dennoch gebetet hat, darum gerungen hat, das richtige Verständnis des Willens des Vaters zu haben, in dieser Notsituation, in dieser Herausforderung, in dieser Anspannung. Und das war deswegen so schwierig für Jesus, weil der Wille des Vaters so komisch sich angefühlt hat. Das war genauso wie bei Abraham. Als Gott zu Abraham gesagt hat, opfere deinen Sohn, deinen einzigen. Da hätte ich gesagt zu Gott, das kann nicht wahr sein, das stimmt nicht. Das ist doch nicht dein Wille, dass wir unsere Kinder opfern. Und Jesus, er könnte doch sagen, Vater, ich weiß doch, das ist doch nicht dein Wille, dass mit mir so grausam verfahren wird. Es kann doch nicht dein Wille sein, dass es mir so schlecht gehen soll, dass ich so schlimm leiden muss. Das kann doch nicht dein Wille sein. So denken wir doch oft, oder? Es kann doch nicht Gottes Wille sein, dass ich so schlimm leiden muss. Und deswegen ist es so unheimlich wichtig, in dieser Sache ganz offen und ehrlich zu beten und zu sagen, Vater, ich bin durcheinander. Was ist hier dein Wille? Und ganz offen und ehrlich und aufrichtig dazustehen und von Gott zu empfangen. Ja, das ist mein Wille, das ist der Weg, den du gehen sollst. Ja, er führt dich ins Leiden. Aber es hat einen höheren Sinn, es hat einen höheren Zweck, warum ich das tue, warum ich das zulasse. Und ich stehe dir auch bei in diesem Leiden. Ich bin an deiner Seite, ich trage dich durch. Versteht, was der Wille des Herrn ist. Das ist so wichtig, Geschwister. Darum geht es. Guck mal, Jesus sagt das in Matthäus 7. Matthäus 7 sagt er, Vers 21, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Jesus macht uns deutlich, es kommt nicht auf deine Worte an. Es kommt nicht auf deine Taten an, die so religiös sein mögen, wie sie sind. So augenscheinlich, so richtig und so gut. Er sagt hier sogar, viele werden an jenem Tage zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Das sind sogar Dinge, wo du sagen kannst, das kann man nur durch den Geist Gottes tun. Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Jesus, geht es um die innige Gemeinschaft von uns als Kindern Gottes mit dem Vater. Und es zeigt sich insbesondere darin, dass wir danach fragen, dass wir danach suchen. Was ist der Wille des Vaters? Was will Gott? Das sollte eine der wichtigsten Fragen in unserem Leben sein. Was will Gott? Was ist sein Wille? Nicht, was tut mir gut? Was fühlt sich gut an? Was denken andere, was gut und richtig ist? Sondern was denkt Gott, was hier gut und richtig ist? Das ist die alles entscheidende Frage. Und danach sollten wir suchen. Und wisst ihr, Jesus wusste, was der Wille des Vaters ist. Wodurch wusste er das? Er wusste das aus den Schriften, Geschwister. Er kannte die Schriften von Kind auf. Ja, durch den Heiligen Geist, der hat ihn immer wieder erinnert an die Schrift. Er konnte sie anwenden im Kampf gegen den Satan. Er wusste durch die Schrift, und er hat da immer wieder von gesprochen, haben wir letzte Woche gesehen, er sagt, es muss ja erfüllt werden, was geschrieben steht. Auch nachher sagt er das, es muss ja erfüllt werden, was geschrieben steht. Er wusste, was auf ihn zukommt, durch die Schrift wusste er das. Geschwister, wir wissen, was der Wille Gottes ist, durch die Schrift. Lass uns das Wort Gottes studieren und suchen danach, was ist der Wille Gottes für mein Leben? Lies deine Bibel. Sonst wirst du es nicht verstehen, du wirst es nicht erkennen. Einfach so. Lies deine Bibel, damit du verstehst, was Gottes Wille in deinem Leben ist. Und dann gibt es ja viele Situationen, wo man sich vielleicht unsicher ist. Wie Jesus ein Stück weit anscheinend hier unsicher ist, danach sucht, danach fragt, gibt es nicht noch einen anderen Weg? Könnte dein Wille nicht auch darin liegen, dass es vielleicht auf dem anderen... Und dann im Gebet ringt er darum, dass dieser Wille, den er erkannt hat, dass Gott ihm Klarheit, hundertprozentige Klarheit darin gibt und ihn darin stärkt, diesem Willen gemäß dann auch zu leben, zu handeln. Und das ist das, was Jesus uns sagt. Bete, dass du nicht in Versuchung fällst. Bete, dass du durch die Prüfung hindurchkommst. Bete, dass du Erkenntnis des Willens Gottes, den du erlangt hast, dass du darin gestärkt wirst und diesen Weg gehst, den Gott dir zeigt. Du bist darin nicht alleine. Jesus ist diesen Weg dir vorausgegangen, der auferstandene Herr. Er ist an deiner Seite. Sein Geist lebt in dir und sein Geist hilft dir. Er treibt dich dazu, dieses Gebet zu sprechen. Vater, ich wünsche mir das und das, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Herr, lass mich deinen Willen klar erkennen und danach handeln. Gib mir die Kraft dazu. Und er sendet seinen Engel und stärkte ihn. Und als er in Angst war, betete er heftiger. Es wurde aber sein Schweiß wie große Blutstropfen, die auf die Erde herabfielen, sagt uns Lukas in Kapitel 22, Vers 44. Es war ein Gebetskampf. Es war anstrengend. Und er stand auf vom Gebet, kam zu den Jüngern und fand sie eingeschlafen. Vor Traurigkeit steht hier. Manchmal ist es die Traurigkeit, die uns übermannt. Traurigkeit darüber, über das, was Jesus gesagt hat, dass es einen Abschied gibt. Traurigkeit über die Voraussage, du wirst die Prüfung nicht bestehen. Traurigkeit grundsätzlich über die Situation. Der Teufel verführt uns zu Traurigkeit. Und was sagt David im Gebetskampf? Warum betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Wir selbst betrüben uns. Wir lassen uns verführen vom Teufel, uns in Traurigkeit fallen zu lassen und dann in Selbstmitleid zu verfallen, anstatt aufzuschauen zum Herrn, zum Vater zu rufen. Genau das ist es, was sie tun sollten. Nicht in Traurigkeit versinken und dann einpennen, sondern aufschauen, wie Jesus ihnen das vorher gepredigt hat. Schaut auf, erhebt eure Häupter. Eure Erlösung ist nahe. Und er sprach zu ihnen, was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir haben ja verschiedene Gebetstreffen in der Gemeinde, wo wir uns regelmäßig treffen zum Gebet. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du zu Hause in deinem stillen Kämmerlein betest. Geht es dir manchmal so, dass du beim Beten einpennst? Das Mittel dagegen ist aufstehen. Steh auf und geh umher beim Beten. Dann schläfst du nicht ein. Also, es sei denn, du bist so extrem müde, dass du im Stehen oder beim Gehen einpennst. Also, das soll es ja auch geben. Steh auf. Wisst ihr, dieses Aufstehen, das ist ja Auferstehen auch, ne? Aus dem geistlichen Tod. Steh auf. Du pennst. Diese Welt braucht Beter, Geschwister. Menschen, die beten. Um ihre eigene Seele ringen, dass sie im Willen Gottes sind. Guck mal, Geschwister, wenn wir den Willen Gottes tun, dann sind wir ein hellstrahlendes Licht in dieser Welt. Und viele Menschen werden zu diesem Licht gezogen. Wenn wir den Willen Gottes nicht tun, dann stellen wir unser Licht unter den Scheffel. Und was passiert? Menschen können dieses Licht nicht sehen und werden nicht errettet. Es ist so wichtig, dass unser Licht hell strahlt. Und dafür müssen wir erweckte Christen sein. Aufgeweckte Christen. Lebendige Christen, nicht tote Christen, nicht schlaftrunkende Christen, sondern wach, nüchtern, auf dem Posten. Steh auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Jesus, wir danken dir, dass du all das im Gebetskampf durchgekämpft hast. All diese, ja, diese große Versuchung, doch nochmal einen anderen Weg zu suchen, einen anderen Weg zu gehen, als diesen furchtbaren, schrecklichen Weg des Leidens und Sterbens, den du für uns gegangen bist. Herr, aber wir preisen dich, wir erheben dich. Dein Name steht über allen Namen. Warum? Weil du dem Vater gehorsam warst bis zum Tod am Kreuz. Darum hat der Vater dir den Namen gegeben, der über alle Namen ist, Jesus, der Erlöser und Erretter aller Menschen. Wir preisen dich und beten dich an, dass du dem Vater gehorsam geblieben bist, in Gethsemane, dass du daran festgehalten hast, Vater, im Angesicht des Leidens, im Angesicht dieser schweren, ja extremsten Prüfung, gesagt hast, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Herr, lehre uns durch deinen Geist, so zu beten. Lehre uns, deinen Willen mehr und mehr zu erkennen und darin zu wandeln. Und da, wo es schwer für uns ist, ja, nicht einzuschlafen, sondern im Gebet zu wachen und zu ringen, dass wir wie du im Gehorsam gegenüber dem Vater wandeln, sodass du zum Ziel kommst, sodass dein Wille tatsächlich geschieht, in uns, durch uns, wie im Himmel, so auf Erden. Amen.